Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast. Bei mir ist Freddy, der leitende Redakteur von Volksverpetzer.
Und das war wie immer Thomas, Chef vom Volksverpetzer.
Vorab möchte ich nur kurz sagen, dass ich heute ein bisschen technische Schwierigkeiten habe und mich dafür entschuldigen möchte. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal haben wir das gefixt. Ein Jahr Volksverpetzer Podcast. Herzlich willkommen. Wir haben das Projekt jetzt vor einem Jahr gestartet als Test und ja, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert.
Und zumindest nicht, dass wir wüssten. Und im Gegenteil ist es bisher so, dass von Folge zu Folge fast immer unsere Zuhörerschaft stetig gewachsen ist und wir mittlerweile eine treue Gruppe von einigen tausenden Leuten haben, die regelmäßig reinhören.
Es gibt anscheinend sogar Leute, die Volksverpetzer nur über den Podcast kennen, beziehungsweise nur den Podcast von uns hören, was ich extrem spannend finde. Oh ja. An diejenigen, falls ihr euch angesprochen fühlt, wir haben auch noch jede Menge andere Dinge, die wir so produzieren und rausbringen. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei oder in unserer App. Aber ansonsten, ja, genießt den Podcast.
Es ist crazy, dass du mittlerweile in diese Richtung Werbung machen kannst, aber es spricht auch für unseren Podcast. Anlässlich des Jubiläums haben wir uns heute so ein bisschen was Besonderes überlegt, wobei der Podcast selbst gar nicht so special sein wird, aber wir haben statt der Zuschauerfragen, wo ihr uns etwas fragt, haben wir uns überlegt, dass wir diesmal euch etwas fragen werden. Plot Twist, ja, und es geht darum, was ihr so generell über den Podcast denkt. Wir wollen mal ein bisschen Feedback einholen, weil wir haben klar die Zuhörerzahlen, die Statistiken können wir auswerten, aber das sagt uns jetzt nicht so viel darüber aus, warum Leute zuhören oder warum Leute auch nicht mehr zuhören. Und deswegen haben wir eine kleine Umfrage erstellt. Die findet ihr in den Shownotes oder unter volksverpetzer.de/podcast. Bitte haut uns nicht, wir wissen, dass Google eine böse Firma, ein böser Konzern ist. Es ist leider einfach die am besten geeignete Art und Weise für uns, aktuelle so Umfragen durchzuführen. Wenn ihr bessere Alternativen habt, schickt sie uns bitte gern. Dann nehmen wir auch alternative Umfragemöglichkeiten. Es ist eine kurze Umfrage, ihr werdet dafür wahrscheinlich nicht mehr als 4-5 Minuten brauchen, aber es hilft uns auf jeden Fall sehr, dass wir den Podcast jetzt in Zukunft weiterentwickeln können, dass wir eben auch konkret auf euer Feedback zu den Inhalten und zum Aufbau und auch zur Regelmäßigkeit der Erscheinung des Podcasts eingehen können.
Genau, aber dann kommen wir auch zu jenem Podcast und den spannenden Themen im Juli, denn da ging es wieder heiß her und das nicht nur wegen dem Wetter. Unser beliebtestes Thema war ein brisantes Detail aus dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts zur Einstufung der AfD als Verdachtsfall, über das keiner außer uns gesprochen hat.
Außerdem müssen wir nochmal über die wichtigste rechte Desinformationskampagne dieses Monats sprechen, den Fall Brosius Gersdorf und auch was und wer dahinter steckt.
Aber wir fangen damit an, dass Volksverpetzer dazu führen könnte, dass Musk Twitter abschalten muss. Haben seine Anwälte zumindest gesagt.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Thomas, du hast den Leuten versprochen, dass wir Twitter zu machen. Du, Thomas Laschek, wirst selbst persönlich Twitter schließen. Wie wirst du das machen? Oh mein Gott, erklär die Leute auf, hol die Leute ins Boot. Was ist los?
Ja, ich war selber überrascht, dass ich das kann. Aber das haben offiziell die Anwälte von Elon Musk vor Gericht gesagt. Und das fand ich sehr schmeichelhaft. Wer es nicht weiß, wie bei Volksverpetzer, wir verklagen derzeit Twitter oder X, damit sich diese verpflichten, strafrechtlich relevante Inhalte zu entfernen. Vor dem Landgericht, ja, ist fast Frechheit von uns, dass wir das verlangen. Vor dem Landgericht Frankfurt am Main verklagen wir sie und wir haben dazu auch ein Video rausgebracht letztes Jahr. Und das wird jetzt verhandelt und die argumentieren jetzt, die Anwälte von Musk, der Twitter Unlimited Company, deswegen habe ich es auch mal Twitter genannt. Ich habe jetzt festgestellt oder gehört, die haben sich jetzt auch zu X Internet Unlimited Company umbenannt. Also jetzt heißt die Firma auch tatsächlich X, aber das war bis jetzt nicht so. Die haben sich jetzt damit verteidigt, dass die, wenn sie verurteilt werden würden, im Gericht, in einem Prozess gegen uns, würde das eine existenzielle Bedrohung für den Betrieb der Plattform darstellen. Haben sie gesagt und müssten sie dicht machen oder mit riesigem Aufwand. Ja, sie sagen, dass sie geltende Gesetze zum Entfernen von strafrechtlich relevanten Fake-Accounts einhalten müssten, würde so viel Aufwand und Kosten verursachen, dass der Fortbestand von X unmöglich wäre oder unverhältnismäßig wäre. Ich habe sie jetzt gerade zitiert, das war ein Zitat.
Das ist crazy, wenn man das mal kurz zusammenfasst, das bedeutet im Umkehrschluss, dass Twitter nur deswegen existieren kann, weil sie konstant Gesetze brechen bzw. ignorieren, dass auf ihrer Plattform Gesetze gebrochen werden. Und sie haben ja gesagt, wenn wir das verfolgen würden und verhindern würden, könnten wir nicht mehr existieren. Das ist krass, wenn man sich das mal überlegt. Stellt euch das mal vor, das würde so im Straßenverkehr oder im Strafrecht oder so gehandhabt werden.
Ja, ich nehme an, keine Ahnung, so eine Mafia oder so könnte auch nicht existieren, wenn sie Leute blackmailen könnte oder erpressen könnte.
Aus rechtlichen Gründen sagen wir nicht, dass Elon Musk die Mafia ist. Das haben wir nicht behauptet.
Nein. Aber ich wollte ein extra absurdes Beispiel nehmen.
Natürlich.
Aber genau, es gab nämlich natürlich auch massiv illegale Inhalte über mich, Thomas Laschig und auch Volksverpetzer, Fake-Accounts und solche Sachen. Und die haben wir an Twitter gemeldet. Twitter hat sich dann geweigert, die Sachen zu löschen, wie sie es so oft tun. Dann haben wir unseren Anwalt, Chan Joo-yun, der nur für diesen Fall unser Anwalt war, übrigens. Manche Leute sagen schon seit Jahren, dass er unser Anwalt sei. Ist er erst jetzt durch diesen Fall geworden. Und er hat gesagt, hey Twitter, das sind rechtswidrige Inhalte. Und dann hat Twitter es gelöscht. Aber es ist schon eine Ungeheuerlichkeit, dass ich extra einen Anwalt holen und bezahlen müsste.
Was nicht jeder Mensch machen kann, der auf der Plattform
genau.
ist.
Genau. Offensichtlich. Können sich das viele nicht leisten. Dementsprechend müssen die einfach, wer arm ist, der muss Fake-Account über sich ertragen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Dass man Verleumdungen und rufschädigende Lügen oder so veröffentlicht werden auf der Plattform, das interessiert Twitter offenbar nicht.
Vielleicht ganz kurz nochmal, um da einzuhaken. Es geht uns nicht darum, dass das Dinge sind, die Leute sagen, die uns einfach nicht gefallen, sondern es geht wirklich um Straftatbestände. Es geht hier nicht darum, dass irgendjemand irgendwie sagt, Thomas Laschig ist doof oder sowas. Das dürfen die Leute, das ist Meinungsfreiheit. Es geht darum, dass
ja,
Leute so tun, als wären sie Thomas Laschig und in seinem Namen Inhalte auf Twitter veröffentlichen, was einfach übelster Straftatbestand ist, was einfach nicht geht.
Dann Dinge behauptet quasi, dass ich sie gemacht hätte oder gesagt hätte, die strafrechtlich relevant sind, die gefährlich sind. Ich möchte sie nicht wiederholen.
Genau.
aber das sind...
Darum geht es hier. Es geht nicht um irgendwie, dass wir irgendwelche Meinungen, genau. die uns nicht gefallen, damit verbieten lassen wollen. Es geht einfach darum, dass wir wirklich wollen, dass geltendes Recht durchgesetzt wird.
Genau. Man darf nicht alles über Leute behaupten. Wir haben uns nicht mal getraut, Elon Musk mit einem Mafiosi zu vergleichen.
Aus Gründen.
Genau. Und im Zuge der Interaktion von Chanjo mit Twitter hat er nicht nur gewollt, dass sie das löschen, sondern er wollte auch, dass Twitter eine Unterlassungserklärung unterschreibt, dass sie sagen, ja, wir werden in Zukunft auch andere strafrechtlich relevante Sachen über Thomas Laschig löschen. Also, wir wollten von Twitter, dass sie sagen, okay, ihr habt das gelöscht, werdet ihr auch in Zukunft, ohne dass ihr nochmal Anwalt holen muss, strafrechtlich relevante, verbotene, rechtswidrige Sachen löschen. Und Twitter sagt, nein, wir werden das nicht unterschreiben. Also, sie wollen sich weigern zu versichern, dass Dinge, die nach deutschem Recht illegal sind, auch gelöscht werden. Sie wollen sich quasi akzeptieren, offiziell zu sagen, dass unsere Gesetze auch bei ihnen gelten.
Ja, toll.
Und Recht bekommt nur, wer dicke Brieftaschen und teure Anwälte hat. Das finden wir nicht gut. Und deswegen klagen wir gegen Twitter, gegen X, dass sie diese Unterlassungserklärung unterschreiben. Denn wir wollen, dass Twitter sich rechtlich verpflichtet, was es ja eigentlich eh schon verpflichtet sein sollte, Strafe zu zahlen zu müssen, wenn sie nicht strafrechtlich relevante Inhalte löschen. Wenn das klappen würde, das ist auch ein bisschen ein Experiment, haben wir einen Präzedenzfall für die EU, damit sie rechtlich gegen Twitter vorgehen kann, auch wenn es nicht klappt im Übrigen, auch wenn wir scheitern mit der Klage. Also die Klage bringt uns in jedem Fall was, weil dann heißt das, dass quasi da eine Gesetzeslücke existiert. Und es macht es dann vielleicht in Zukunft leichter, dass sich alle gegen solche Sachen zur Wehr setzen können, weil dann können wir sagen, hey, wenn ihr das beim Volksverpetzer, bei Thomas Laschig löschen müsst, dann müsst ihr es auch bei allen anderen löschen und dann müsst ihr vielleicht auch mal Gesetze einhalten.
Wäre schön.
Also, das ist so das Ziel davon. Also es geht jetzt nicht nur um meinen konkreten Fall, sondern halt, dass wir Druck machen auf EU-Ebene, auf Bundesebene und damit die auch Druck machen auf die Plattformen, dass das kein rechtsfreier Raum ist, weil das sollte ja nicht sein. Und ja, das können wir nur machen. Ich hatte gesagt, dicke Brieftaschen und teure Anwälte. Ja. Können wir uns eigentlich auch nicht leisten. Wir sind einfach nur ein kleines Unternehmen, das von Spenden lebt. Wir haben keine Stiftung, keinen Staat, kein Unternehmen. Nur tausende Leser, die uns auch spenden dafür, dass wir solche Prozesse führen können. Also danke euch. Ich glaube natürlich nicht, dass Twitter geschlossen wird, auch wenn das Gericht unserem Unterlassungsantrag stattgibt. Denn es geht einfach nur darum, geltendes Recht einzuhalten. Denn wie kann jemand ernsthaft behaupten, dass das Entfernen strafrechtlich relevanter Fake-Accounts die Meinungsfreiheit einschränkt? Das haben sie nämlich auch gesagt, es wird die Meinungsfreiheit einschränken. Im Gegenteil, ich finde, erst wenn Persönlichkeitsrechte und korrekte Identitäten geschützt sind, dann kann man vertrauenswürdig diskutieren. Dann kann ich meine Rechte und meine Meinungsfreiheit wahrnehmen, nämlich wenn jemand Lügen über mich verbreitet. Also es ist einfach nur Taktik von den Anwälten von Musk, was eigentlich natürlich schade ist. Wir fühlen uns auf jeden Fall geschmeichelt, dass wir als diesen großen Endgegner von X bezeichnet werden. Das sagen Sie? Sagen die ich. Aber wie gesagt, wer uns unseren Kampf gegen den reichsten Mann der Welt unterstützen möchte, kann das gerne tun und uns spenden oder anderweitig liken, followen und vielleicht wird Twitter auch dicht gemacht, wer weiß.
Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja. Okay.
Gut. Schön. Das war ein sehr schönes Thema. Jetzt kommen wir zu einem vielleicht weniger schönen Thema, aber vielleicht auch ein viel wichtigeres Thema.
Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Das war so ein bisschen am Anfang des Monats eher Thema. Vielleicht ist es bei manchen jetzt schon ein bisschen im News-Cycle wieder hintergerutscht, wobei das Thema immer noch nicht geklärt ist eigentlich. Es geht um die Frauke Brosius-Gersdorf. Das ist eine Verfassungsrechtlerin, die eigentlich jetzt als Richterin am Bundesverfassungsgericht sitzen sollte und dort Rechtsprechung durchführen sollte. Das ist aber nicht so und genau das ist der Grund dafür, dass wir darüber geschrieben haben, denn es gab eine große Kampagne gegen die Ernennung dieser Frau. Wir haben auch darüber berichtet, wir haben zwei Artikel dazu geschrieben. Das war in Summe sogar unser größtes oder eines unserer größten Themen. Ich glaube, es hat jetzt in den letzten Tagen, Thomas, du hast es auf dem Schirm, irgendwie noch einen Artikel, der noch ein bisschen steiler gegangen ist als das Ganze.
Wir haben wirklich, also während wir das aufnehmen am Mittwoch, dem 30. Juli, gestern einen Gastbeitrag veröffentlicht über den kuriosen Fall, in der die AfD eine Abschiebung einer Person ohne gültigen Aufenthalt protestiert hat. Also sie hat dagegen protestiert. Mhm. Sie möchte nicht, dass diese Person ohne Aufenthaltsrecht abgeschoben wird. Es handelte sich nämlich um eine Russlanddeutsche und also eine Russin. Keine deutsche Staatsbürgerin. Aber für die, da meint die AfD, da soll man doch nicht bitte Remigration machen. Wie kann man denn nur? Sie ist doch weiß und hat deutsche Herkunft.
Ja, da zeigt sich sehr so auch dieses völkische Denken dahinter. Das ist eben gar nicht, es geht da weder um Sicherheit noch um irgendwie Asyl oder sonst was. Es geht einfach wirklich nur um Hautfarbe, um Herkunft. Genau. Also aber zurück zum Thema. Dieser Artikel ist sehr steil gegangen. Der hat sehr viele Menschen interessiert. Was ja auch sehr gut ist, aber wir hatten am Anfang des Monats das Thema von Frauke Brosius-Gersdorf, der Verfassungsrechtlerin, die keine Verfassungsrichterin werden durfte bislang. Und ich würde das ganz kurz mal zusammenfassen, worum es da überhaupt ging. Eigentlich diese Wahl von Verfassungsrichtern am Bundesverfassungsgericht ist eigentlich was sehr Unspektakuläres. Die allermeisten Leute haben das normalerweise auch gar nicht so auf dem Schirm, weil das eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar passiert und weil das eigentlich was sehr Konsenslastiges ist. Der Grund dafür ist, diese Richterinnen und Richter, die werden zur Hälfte vom Bundestag und zur anderen Hälfte vom Bundesrat gewählt. Es steht in Artikel 93 im Grundgesetz, ist also schon was sehr Besonderes, was sehr hoch in Deutschland angesetzt ist, aber was jetzt nicht politisch so kontrovers war bisher. Und der Bundestag muss diese Hälfte der Richterinnen und Richter, die er wählen darf, auch mit einer Zweidrittelmehrheit wählen. Das heißt, das soll eine Sache sein, die über eine Mehrheit hinausgeht. Das heißt, im Normalfall sollte die Regierung allein und wie sie jetzt und wie sie auch sonst meistens in der Geschichte, außer unter den Merkel-Grokus, keine Zweidrittelmehrheit hat, sollte sich die Regierung mit Oppositionsparteien absprechen müssen. Es musste also einen Konsens geben mit Regierung und Opposition, um diese Zweidrittelmehrheit zu haben, damit die Regierung eben auch nicht gegen eine Minderheit oder gegen die Opposition generell das durchdrücken kann einfach. Und deswegen war das bisher in der Regel ein relativ wenig skandalöses Thema. Es gab nämlich dazu einen Wahlausschuss. Da haben die Parteien dann im Vorfeld, bevor die eigentliche Wahl stattfand, schon verhandelt. Und es gab dann lange einen Deal unter der Formel, die Formel heißt 3:3:1:1, ich erkläre gleich, was es bedeutet. Das war im Prinzip ein Deal zwischen Union, SPD, Grünen und FDP, also den vier Parteien, die bis in die 90er zumindest so das Grundgerüst des Bundestags gebildet haben. Und sie haben quasi ausgemacht, Union und SPD kriegen jeweils 3, also 3:3, FDP und Grüne jeweils einen Richter, damit machen sie die 8 Richter voll, die der Bundestag bestimmen darf. Im Prinzip war die Idee, ihr kriegt die Zusage, jeder kriegt diese festen Plätze und dafür stimmt ihr auch für alle anderen Kandidaten der anderen Parteien mit ab, damit das Gleichgewicht gehalten werden kann. Und das war auch immer oder sehr lange kein Problem, da Union, SPD, Grüne, FDP zusammen immer locker diese zwei Drittel hatten, damit sie das einfach untereinander ausmachen konnten. Das führt aber eben jetzt auch dazu, dass seit den 90ern die Linkspartei und in letzter Zeit auch die AfD von diesem Deal ausgeschlossen waren. Das war jetzt kein Problem, solange die zusammen weniger als ein Drittel der Stimmen hatten. Das ist aber jetzt ein Problem, denn die FDP ist ja mittlerweile gar nicht mehr im Bundestag, obwohl sie nach dieser Formel ja, wie ich gerade erklärt habe, ein Recht auf ihren eigenen Richter hat sozusagen. Und Union, SPD und Grüne, die noch übrig sind von diesem Deal, haben keine zwei Drittel mehr. Das heißt, sie können Linke und AfD nicht mehr komplett ausschließen, weil sie einfach gar nicht mehr die Mehrheit haben. Das heißt, sie müssen sich irgendwie absprechen. Das ist der lange Background dazu, warum diese Wahlen so lange so geräuschlos oder relativ geräuschlos stattfanden und man nie was davon gehört hat und warum es jetzt plötzlich auf einmal so ein politisches Thema wird. Genau, jetzt zu dem, was diesmal passiert ist. Also das grundsätzliche Problem ist, wir haben Union, SPD und Grüne, die gerne wieder mit ihre Deals da machen würden, die aber keine Zweidrittelmehrheit mehr haben. Sie brauchen also Stimmen von der AfD oder von der Linkspartei. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Die demokratischen Parteien sollten nicht mit ihnen zusammenarbeiten und zumindest bei SPD und Grüne ist das, glaube ich, auch relativ stark, dass es nicht zusammengearbeitet wird. Also es gibt da keine Mehrheit mit der AfD. Und es bleibt noch die Linke übrig. Nun hat aber in der Union weigern sich viele mit dieser Partei, die im Unterschied zur AfD eine demokratische Partei ist, die sogar schon Regierungsverantwortung in Deutschland hatte oder hat, zusammenzuarbeiten. Auch wenn übrigens dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, von dem ihr vielleicht oft hört, der gilt gar nicht für solche Zusammenarbeiten, der gilt nur für Koalitionen oder für koalitionsähnliche Zusammenarbeit, aber nicht für solche Sachen. Aber gut, die Union ist halt die Union. Jetzt ist aktuell der Stand, es müssen 3 Sitze im Verfassungsgericht neu besetzt werden. Das liegt daran, dass eben nach einer gewissen Amtszeit bzw. eine gewisse Grenze dann erreicht ist und die Leute dann ausscheiden und wir halt neue Verfassungsrichterinnen und Richter brauchen. Und von diesen Sitzen, nach der alten Formel, 2, die jetzt frei geworden sind, waren SPD-Sitze und einer war ein CDU-Sitz oder ein Unionssitz. Das Ding ist eigentlich, wäre es ja jetzt sinnvoll, dass die Linke auch einen Sitz bekommt, weil sie wird ja gebraucht für die Mehrheit und die FDP ist gar nicht mehr im Bundestag. Das wird die Union wiederum nicht machen und das Krasse ist, darum ging es noch nicht mal heute um das Ganze. Es ging nicht mal um einen Kandidaten der Linkspartei, der eigentlich nach dieser Formel sinnvoll wäre. Es ging um was viel weniger Schärferes.
Darüber hätten wir eigentlich überhaupt erst reden sollen, aber man merkt, wie das gar nicht mal mehr ein Thema ist.
Genau, das wurde der Diskurs schon so weit nach rechts verrückt, dass das nicht mal mehr diskutiert wird, dass das eigentlich sinnvoll wäre, dass jetzt immer noch aktuell halt die FDP ihren Richter da sitzen hat, obwohl die gar nicht im Bundestag sitzt. Plötzlich ist es nämlich nicht mehr, es sind nicht die Linken, sondern es ist die Union, die aus dieser traditionellen Abmachung ausschert. Und damit kommen wir zu dem Fall Frau Köprosius-Gerstorf, denn das war eine der beiden Vorgeschlagenen von der SPD. Wie gesagt, die hatten ihre 2 Sitze zu besetzen, haben einfach ein Recht darauf. Und in den letzten Jahrzehnten wäre das nie ein Problem gewesen, dass die einfach ihre Richterin vorschlagen, sich mit den anderen Parteien absprechen, dann bekommt die eine Mehrheit. Köprosius-Gerstorf ist an sich auch eigentlich eine ziemlich unspektakuläre Kandidatin. Sie ist Herausgeberin eines renommierten Grundgesetzkommentars. Sie ist also eine sehr angesehene Juristin, was selbstverständlich ist für Verfassungsrichterinnen und Richter. Und außerdem hat sie politische Positionen, die aus der Mitte der Gesellschaft sind. Also wie eine große Mehrheit ist sie für eine Reform des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, der Schwangerschaftsabbruch aktuell noch kriminalisiert, aber wo eben eine große Mehrheit für diese Reform ist in Deutschland. Und sie ist für die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens, sobald es genügend Material gibt. Das ist keine politische Meinung, das ist einfach, was im Grundgesetz steht. Also eigentlich relativ unspektakulär geeignete Easy-Konsens-Kandidatin, aber diesmal eben nicht. Denn in den Tagen vor der Wahl haben wir eine beispiellose Kampagne gesehen und die Ergebnisse davon habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Und das möchte ich hier nochmal betonen, Frau Köprosius-Gerstorf war da wirklich Opfer einer gezielten Kampagne. Das soll natürlich aussehen wie so eine spontane Kritik, die sich aus dem Volk erhebt, aber die Politikanalysten von Polisfair haben aufgedeckt, dass das eine gezielte Medienkampagne mit den alten Bekannten ist. Zunächst Apollo News, das ist so eine rechte, randständige Postille. Dann
Krawallpostille.
Krawallpostille, genau so wurden wir damals genannt. Dann News, also die rechtsradikale Plattform von Julian Reichel, Tichys Einblick, weiterer konservativer Blog, Die Junge Freiheit, das Compact-Magazin und so weiter. Also die ganzen Namen haben sich da alle dran beteiligt, haben da systematisch Artikel zu veröffentlicht und auch inhaltlich wurden quasi da Stück für Stück alle Reizpunkte von rechtsextrem bis konservativ abgeklopft. Zunächst ging es erstmal um die Haltung zur Impfpflicht. Dazu muss man sagen, Köprosius-Gerstorf hat die Haltung vertreten, dass eine Impfpflicht grundsätzlich verfassungskonform sein kann. Das ist keine radikale Meinung, das ist halt einfach eine juristische Position dazu. Und sie hat auch darüber nachgedacht, ob eine Impfpflicht sogar verpflichtend vom Grundgesetz gefordert wird. Das ist nicht ihre Position, sie hat dann nur eine juristische Auseinandersetzung mit öffentlich geführt. Sie hat eben das diskutiert.
Sie hat sich nicht dazu positioniert, sie hat nur gesagt, es wäre möglich.
Oder hat zumindest Argumente, die man aus einer juristischen Perspektive dafür erstmal anbringen könnte. Sie hat nicht gesagt, dass es ihre politische Meinung ist, dass jetzt passieren muss oder irgendwas. Aber es gibt ein Teil in unserer Gesellschaft, die in Deutschland immer noch in diesen 2020-21 Jahren feststeckt und für die dieses Corona-Thema ein extremer sogenannter Triggerpunkt oder ein extremes Empörungsthema ist. Und diese Leute wurden damit schon mal angeheizt. Dann kam die nächste Stufe, das Thema AfD-Verbot. Das hatte sie mal bei Lanz in der Talkshow ins Spiel gebracht. Wenn es genügend Material gibt, soll es ein AfD-Verbot geben. Das ist, was im Grundgesetz steht. Oder soll es nicht ein AfD-Verbot, eine Prüfung des AfD-Verbots geben. Dieses Material soll dann geprüft, gesichtet werden, dann soll das Bundesverfassungsgericht das entscheiden. Das ist der ganz normale Ablauf, wie Parteiverbotsverfahren vorgesehen sind. Aber auch das ist mittlerweile schon, da ist der Diskurs auch so weit nach rechts verschoben worden, dass das mittlerweile eine radikale Meinung ist, zu sagen, man muss das prüfen. Auch wenn das einfach das ist, was ein ganz normaler Prozess, der vorgesehen ist.
Zu verbietende Parteien zu verbieten, ist jetzt anscheinend schon ein Skandal.
Ja, und das hat, also die AfD hat es wirklich mittlerweile geschafft, dass man nur noch als neutral gilt, wenn man das AfD-Verbot komplett ablehnt. Dass es die einzige legitime neutrale Haltung ist, die es noch gibt.
Es ist nur neutral für die AfD zu sein.
Genau, das ist die absurde Welt, in der wir leben. Jedenfalls, das war dann das nächste Empörungsthema, was dann noch mehr Leute quasi getriggert hat, dass dann vor allem diese breite rechtes Vorfeld bis in die AfD hinein Leute mobilisiert hat. Und dann musste das Ganze noch in die konservative Fraktion, die vielleicht bei der Impfpflicht und vielleicht sogar beim AfD-Verbot noch grundsätzlich zumindest nicht komplett dagegen sind. Aber dann wurde das Thema Abtreibungsverbot bzw. Schwangerschaftsabbruch getriggert. Und das geht dann weit in konservative Kreise rein. Der Hintergrund dazu ist, Brutus Gersdorf war in der letzten Legislatur Mitglied der sogenannten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die sich eben unter anderem mit einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts beschäftigt hat auf Auftrag der Bundesregierung. Und ihre Aufgabe in dieser Kommission war, dass sie quasi erstmal den verfassungsrechtlichen Rahmen einschätzen sollte, ob das überhaupt rechtlich vertretbar sein könnte, die Schwangerschaftsabbrüche zu liberalisieren. Und sie vertrat auch die Haltung, dass es eben nicht grundsätzlich gegen das Grundgesetz verstößt, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Sie betonte gleichzeitig aber übrigens auch, dass ein Fötus bzw. ein Embryo auch einen gewissen grundrechtlichen Schutz haben sollte, der steigt, je näher man an der Geburt dran ist. Das ist ihre Haltung dazu aus einer juristischen Perspektive. Das ist nicht eine politische Meinung, das ist eben eine juristische Position, die übrigens früher, vor 30, 40 Jahren, als das Bundesverfassungsgericht dazu geurteilt hat, auch noch mehrheitlich anders aussah, aber wo eben auch gesellschaftliche Entwicklungen dazu geführt haben, dass das jetzt eben andere Auslegungen dessen gibt. Und genau das ist ja die Aufgabe von Verfassungsrechtlern. Die sollen ja nicht einfach nur sagen, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch immer so machen, sondern die sollen ja auch schauen, wie sich gesellschaftlich das weiterentwickelt und die Auslegung entsprechend anpassen. Und übrigens auch, das ist jetzt der politische Teil des Ganzen, der Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen hat eine riesige Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Im 75+%-Bereich ist das. Übrigens auch, nicht ganz so hoch, aber auch eine Mehrheit unter CDU-Wählern, auch unter Katholiken. Das ist also eine Grundgesetzauslegung, die auch, wenn sie eine politische Meinung wäre, eine große Mehrheit hätte. Und wie gesagt, das ist keine politische Meinung, es ist ihre juristische Haltung dazu.
Juristische Einschätzung,
ja, nicht Haltung. Mhm. Aber damit wurde natürlich endgültig das Reizthema für die Ultrakonservativen in der Unionsfraktion getriggert, für die sich da eben seit vielen Jahren ja bekanntermaßen schon gegen diese breite Mehrheit der Bevölkerung stellen und das auch mit voller Emotion und die dann so tun, als würde sie irgendwie Babys ermorden wollen und sowas. Und diese Leute haben leider medial und politisch sehr viel Einfluss in der Unionsfraktion und auch in halt gewissen Teilen der Mediensphäre ist deren Meinung, ist sie deutlich überrepräsentiert, als sie in der Gesellschaft eigentlich wäre, weil sie ein Problem ist, was wir häufig sehen. Und deswegen stellte sich dann kurz vor der Wahl heraus, also diese Wahl, was dann eigentlich nur noch die formale Abstimmung wäre. Es gab viele in der Union, die sich kurzfristig dagegen entschieden hatten, dazu zu stimmen, wodurch in Summe diese Zweidrittelmehrheit, die ja sowieso schon ein bisschen auf wackeligen Füßen stand, weil man wahrscheinlich Stimme aus der Linke oder der AfD gebraucht hätte, dass viele dagegen gestimmt hätten. Damit hatte man keine Zweidrittelmehrheit mehr. Um dann aber nicht komplett als führungsschwache Deppen dazustehen, brauchten die Fraktionsspitze und die Parteispitze der CDU und der CSU irgendwie den Ausweg. Denn die interne Absprache davor, ihr erinnert euch an diese 3:3 zu 1:1-Regel, dass die Sitze zustehen, das hatte schon stattgefunden und die Union hatte es wahrscheinlich abgenickt. Das ist nicht ganz öffentlich klar, aber es ist davon auszugehen, dass die Union das zugestimmt hätte, denn ansonsten wäre
es ist schwer rechnerisch möglich, wenn die es nicht zugestimmt hätte, ja.
Die Union hatte
also die Union war schon dafür, sie war schon für Brutus Gersdorf.
Zumindest die Parteispitze der Union, die in diesen Ausschüssen sitzt, hatte das auch zugesagt an den anderen Parteien, es wird diese Mehrheit geben und jetzt würden Merz und Spahn ja sehr doof und schwach dastehen, wenn es plötzlich diese Mehrheit doch nicht gibt, die sie versprochen hatten. Was macht man in dem Fall? Wäre ja praktisch, wenn plötzlich wie von Zauberhand irgendjemand einen Plagiatsvorwurf verwenden könnte und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Sie haben schon wieder genau denselben Plagiatsjäger aufgetrieben, der damals schon Baerbock abgeschossen hat im Wahlkampf 2021, der massiv in der Kritik steht, weil er immer wieder zufällig Material für Plagiatsvorwürfe liefert, zu einem Zeitpunkt, der zufällig den Konservativen sehr genehm ist. Und oft übrigens auch sich dann als ungerechtfertigt herausstellt. Zum Beispiel hatten wir auch darüber berichtet, jetzt erst im Wahlkampf zu der Bundestagswahl im Februar sollte Habeck abgeschossen werden von genau diesem Plagiatsjäger. Und es hat sich sofort in Schall und Rauch aufgelöst, weil das komplett hanebüchene Vorwürfe waren. Aber es wurde eben erstmal in den Raum gestellt und damit war wieder großes Bohai. Übrigens, das ist auch nicht komplett, das ist nicht so zufällig, wie ich das jetzt ironisch sage. Das sind schon zum Teil oder oft auch gezielte Sachen. Es gibt mindestens einen Fall, in dem Julian Reichelt, die Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen, Alexandra Föderl-Schmidt damals loswerden wollte und den Mann dafür bezahlte, belastendes Material gegen sie zu finden/zu erfinden, denn ihre Uni stellte klar, dass es kein relevantes Fehlverhalten gab. Es war also übelst aufgebauscht. Aber das ist nicht einfach was zufällig immer genau dann passiert, wenn es den Konservativen oder den Rechten gerade passt, sondern das ist was zum Teil gezielt gefördert und finanziert wird. Das führt auch dazu, dass diese ganze Plagiatsjäger-Sache mittlerweile ein einziges Politikum ist. Also du kannst wirklich die Uhr danach stellen, dass immer wenn irgendwie progressive Person, die irgendwie Grünen, Linken nah ist, vielleicht auch noch am besten eine Frau ist, wenn die irgendwie gefährlich wird für irgendwas, was Konservative sich wieder bedroht fühlen, dass dann irgendein Plagiatsjäger oder nicht irgendeiner, genau dieser Plagiatsjäger auftauchen wird und da wieder irgendwas ans Licht holen wird. Und das ist übrigens auch, was es nicht nur für die Politik scheiße ist, es ist auch für die Wissenschaft schlecht. Weil wenn so Plagiate aufzudecken, das ist ja was super Wichtiges, um die Wissenschaft quasi die Qualität hochzuhalten. Aber wenn das so ein krasses Politikum wird, dann wird irgendwann auch so die Seriosität von Plagiatsjägern in der Wissenschaft ja immer wackeliger. Und wie gesagt,
die nimmt inzwischen halt auch, also ja. Rechts, links von der Mitte auch niemand mehr ernst. Also, ja, weil
was ja auch ein Problem ist, es ist ja wichtig, das ernst zu nehmen. Es ist ja wichtig, Kritik an solchen Arbeiten sich ernsthaft anzuschauen. Aber wenn das nur noch diese Kritik kommt, weil irgendwie irgendwelche Konservativen oder CDUler ein Interesse daran haben, dann sagen irgendwann die Leute auch, naja, okay, ja, zum 100. Mal wurde jetzt irgendwelchen Linken vorgeworfen, dass sie Plagiate gemacht haben. Und wie in den meisten genannten Fällen war es auch bei Brosius Gerstorff dann sehr, sehr schnell klar, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Das hat übrigens dieser Plagiatsjäger sogar selbst zugegeben. Das hat er selbst gesagt, dass das gar nicht so ernst ist.
Er hat gesagt, er hat keine Plagiatsvorwürfe erhoben.
Genau.
Weil er hat nur diese Unstimmigkeiten herausstellen wollen.
Genau, und natürlich weiß er, was das politisch macht und was das für eine Kampagne führt. Aber er hat es gesagt. Das Krasse ist ja, dass ein großer Teil da, wo die Plagiate angeblich herkommen, aus einer Arbeit ist, die nach der von Brosius Gerstorff veröffentlicht wurde, die angeblich gefälscht worden sein soll, die von ihrem Partner, von ihrem Ehemann geschrieben wurde. Ja, also ich finde es jetzt nicht so schön, mir vorzustellen, dass die beiden vielleicht auch mal privat über ihre Arbeiten gesprochen haben und deswegen halt ähnliche Gedanken dann da drin vorkommen können. Aber ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war sehr schnell klar, dass diese ganzen Vorwürfe auch Unsinn sind. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Stand, auf dem wir da stehen. Also diese Wahl ist weiterhin nicht stattgefunden, es ist weiterhin vakant, ist auch die anderen beiden Sitze, die besetzt werden sollten, übrigens nicht. Auch gegen die andere SPD-Kandidatin wurde oder wird gerade übrigens versucht, so eine ähnliche Kampagne zu fahren, die noch nicht ganz so erfolgreich ist bisher. Die SPD hat immerhin gesagt, dass sie an Brosius Gerstorff festhalten wollen.
Es gibt ja auch keinen Grund, das nicht zu tun.
Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, aber es gibt einen Grund anzunehmen, dass die SPD zum 100. Mal einknicken würde, weil das schon so oft passiert ist in der Vergangenheit. Ja. Deswegen wollte ich das mal positiv hervorheben, auch wenn es eigentlich das Bare Minimum ist. Ich finde es aber wichtig, diese Dynamik generell auf dem Schirm zu behalten. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch erstmal ein Testballon ist für andere Fälle, dass rechte Medien überlegen oder die Leute wie Julian Reichelt und so weiter und aus dem rechten Vorfeld, dass sie sich überlegen und versuchen, wie man das hinbekommt, dass man immer quasi die solche Kampagnen fahren kann, dass man die quasi abrufbereit hat gegen alle Leute, die man irgendwie nicht haben will. Dass man diese Mischung aus politischer und medialer Macht da ausnutzt, um quasi die Entscheidungsmacht darüber, wer in irgendwelche Position kommt, sei es eine Verfassungsrichterin, sei es sonstige hohe politische Ämter, sei es vielleicht auch andere Positionen, über die wir gerade noch gar nicht nachdenken, dass wenn da eine Person hinkommen könnte, die einem gewissen rechtskonservativen Mainstream nicht mehr passt, dass diese Person garantiert ausgeschlossen werden kann. Und das finde ich eine sehr, sehr bedrohliche Entwicklung, weil solche Wahlen und solche Positionen sollten nicht danach vergeben werden, ob diese Person jetzt irgendeiner fiktiven politischen Meinung, die rechts von Friedrich Merz steht, passt, sondern die sollten eine Mehrheit im von der deutschen Bevölkerung gewählten Bundestag oder Bundesrat oder wie auch immer die Mechanismen dann funktionieren, Sinn bekommen. Deswegen gibt es ja diese Mechaniken dahinter und es sollte eben nicht eine
perfektionierte rechte Cancel Culture hier übrigens.
Total, das ist die perfektionierte Form von Cancel Culture, was Brosius Gerstorff da in Kampagne erlebt. Und es geht ja nicht nur darum, dass diese Wahl vertagt wurde, dass die jetzt vielleicht anderswo stattfindet. Es geht ja auch um die Einschüchterung, die dahinter steht. Es geht um den Hass, den sie bekommt. Es geht darum, dass die Frau Brosius Gerstorff und alle anderen, die so ähnlich denken, jetzt auch alle merken, wenn ich versuche, ein hohes politisches oder ein hohes juristisches Amt in dem Fall einzunehmen, werde ich enorm viel Gegenwind bekommen, werde ich zum Teil persönliche Angriffe auf mein privates Umfeld sogar bekommen. Das ist ja auch ein Teil des Effekts. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten, dass sowas nicht zur Normalität wird und dass wir dann auch, deswegen schreiben wir auch Artikel darüber, deswegen reden wir auch immer wieder darüber, um zu zeigen, es gibt eine große, breite Mehrheit an Menschen, die nicht möchte, dass Politik so funktioniert. Und diese Mehrheit gibt es übrigens auch im konservativen Lager der Politik. Das ist diese rechtskonservative CDU-Fraktion spricht ja nicht für alle Menschen oder für die Mehrheit der Menschen.
Nicht mal für die Mehrheit der CDU. Nicht mal, also ich meine, spricht theoretisch für die Mehrheit der CDU, aber vertritt ja nicht die Meinung der Mehrheit der CDU.
Selbst da ist Freikirche überhaupt die Mehrheit und auch nicht die Mehrheit der Regierung zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig, da immer wieder gegenzuhalten, da das Rückgrat zu beweisen, einfach damit sowas nicht funktioniert, damit sie eben nicht lernen, ja, wir können das machen, sondern damit sie lernen, es gibt Widerstand aus der Zivilgesellschaft, von den demokratischen Parteien. Wünschenswert wäre auch aus der CDU-CSU an der Stelle.
Ich möchte übrigens auch noch ergänzen, zu der Kampagne, weil das eigentlich fast untergegangen ist. Du hast ja quasi die Gegner gerade gesteelmannt. Also ja, quasi du hast die besten Argumente der Kritiker von Brosius Gersdorf hast du rausgesucht. Aber ein Großteil der Kritik in Anführungsstrichen waren ja auch einfach erfundene. Es waren Lügen. Ja. Also das würde ich auch noch erwähnen. Also man hat zum Beispiel behauptet, sie wolle Abtreibung bis in den 9. Monat legalisieren, was natürlich absolut Gaga ist, aber genau deswegen haben sich auch viele aufgeregt und es hat auch der Verdacht, dass viele von den CDU-Politikern, die dann ihren Rückzieher gemacht haben, halt auch auf diese Lügen reingefallen sind. Nicht nur wegen Meinungsverschiedenheiten, sondern wegen astreinen Lügen.
Und das zeigt auch mal wieder, warum quasi der Kampf gegen Desinformation, das ist nicht einfach nur irgendwie was so, weil wir uns geil fühlen wollen, weil wir irgendwelche nerdy, doofen Linken sich gerne auf ihr Shirt schreiben wollen. Nee, das ist was einfach ganz konkrete Auswirkungen auf politische Prozesse hat, die eine Grundlage für unsere Demokratie sind, die in den letzten 80 Jahren sich ja doch irgendwie ganz gut geschlagen hat, aber die gerade von vielen Seiten einfach erodiert wird. Und ich glaube, das ist deswegen sehr wichtig, immer wieder zu betonen, das ist die Auswirkungen, die Desinformation hat. Das sind nicht einfach irgendwelche dummen Posts von dummen Leuten in Social Media, sondern das hat Auswirkungen bis in die Bundespolitik, bis ins Bundesverfassungsgericht hinein zum Teil, wie in dem Fall. Mhm. Alright, okay, ich habe mich jetzt viel aufgeregt, ich habe viel geredet. ich will das gar nicht niederreden. Es ist ein Thema, über das wir uns immer wieder aufregen sollten und das ja auch weiter im Blick behalten werden. Das wird sich jetzt alles noch entwickeln, weil die Wahl ja immer noch offen ist. Aber ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause und wir haben dafür mal wieder ein Spiel vorbereitet. Und das Spiel ist diesmal ein bisschen, ich finde das immer, Leute, die das Spiel nicht kennen, ich finde es immer ein bisschen komisch, das zu erklären, das Spiel. Ich versuche es aber trotzdem mal. Was gleich passieren wird, ist, Thomas und ich werden jeweils einmal abwechselnd, eine von uns wird sich eine Zahl ausdenken, auf einer Skala von 1 bis 10. Und die andere Person muss dann diese Zahl erraten, aber man darf nicht einfach nach der Zahl fragen, sondern man darf nur eine Kategorie nennen und dann muss wieder die Person mit der Zahl sagen, was innerhalb dieser Kategorie der gewählten Zahl entspricht. Zum Beispiel, meine Zahl, die ich mir denke im Kopf, die darf Thomas natürlich nicht wissen. Ich denke mir, meine Zahl ist 3 von 10. Dann sagt Thomas, okay, die Kategorie, auf der ich dich prüfen möchte, quasi ist Getränke. Und dann sage ich, okay, dann muss ich mir denken, okay, welches Getränk ist bei mir eine 3 von 10? Und dann würde ich dann irgend sowas sagen wie Kölsch. Und dann muss Thomas quasi sich, also ist jetzt natürlich, sorry, wir haben viele Klicks aus Nordrhein-Westfalen, I'm sorry. Aber es ist.
Wir haben sogar eine Kölnerin im Team.
Wir haben eine Kölnerin im Team, es ist okay. Ich würde ein
Ich habe schwarze Freunde.
Ich würde ein hypothetisches, alkoholhaltiges Getränk nennen. Und dann muss Thomas quasi überlegen, okay, wie würde Freddy das so einschätzen? Und dann kann er daran so abschätzen, welche Zahl ich habe. Und das darf Thomas insgesamt 4-mal machen. Und dann muss er daraus aus den Antworten quasi so ein bisschen extrapolieren, wo jetzt genau meine Zahl liegen könnte. Ich würde auch sagen, wir machen nur ganze Zahlen. Ich spiele das Spiel manchmal mit meinen Freundinnen und Freunden und da sind schon die wildesten Zahlen genannt worden. Ich würde sagen, wir machen einfach nur ganze Zahl zwischen 1 und 10.
Ja. Genau, und 1 ist schlecht oder negativ und 10 ist gut oder positiv.
Genau, das ist so grob die Skala. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt und auch nicht zu sehr overexplained, aber ich glaube, das Spiel ist am einfachsten, wenn man das einfach spielt und macht. Und ich würde sagen, wir müssen ein bisschen tricksen, weil das Ding ist, es ist natürlich sinnvoll, dass Thomas die Zahl oder dass die Person die Zahl sagt, aber die andere Person die nicht hört. Das heißt, ich würde sagen, Thomas, du sagst jetzt gleich mal eine Zahl. Ich setze meine Kopfhörer ab, dass ich die Zahl nicht höre.
Okay.
Ihr müsst jetzt einfach darauf vertrauen,
dass sie nicht
cheaten, ja. Okay, ich habe meine Kopfhörer jetzt ab.
Okay. Ich sage 8.
Du hast die Zahl gesagt, ja?
Ja, ich habe sie gesagt.
Okay. Ja, Thomas hat gerade 2 Daumen hochgehalten und ich dachte, er hat die Zahl jetzt gezeigt und es ist 2. Das wäre wild. Okay.
Wild.
Na gut, also Thomas hat sich eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich habe mir meine 4 Kategorien schon bereitgelegt, damit es ein bisschen smooth geht.
Mhm.
Und die erste Kategorie ist Politikerin und ich meine damit explizit weibliche politisch aktive Person. Von 1 ist Thomas lehnt sie am meisten ab, 10 Thomas findet sie am besten. Ist nur eine persönliche Meinung übrigens.
Genau, jetzt sind persönliche Meinungen. Ich suche mal kurz eine Liste oder sowas. Okay, ja, dann bin ich bereit. Also ich soll dir jetzt eine nennen, die für mich die Zahl entspricht.
Die für dich Zahl von 10 Punkten bekommen würde, sozusagen.
Dann sag ich, das muss ich kurz, okay, Heidi Reichneck.
Oh, Heidi Reichneck, okay. Also wir dann, so wie ich Thomas kenne und einschätze, sind wir auf jeden Fall dann in der oberen Hälfte, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch im oberen Drittel. Okay, also ich habe schon eine grobe Richtung, aber ich habe ja zum Glück noch drei weitere Kategorien, die ich abfragen kann. Die nächste Kategorie ist Musikgenre.
Musikgenre? Mhm. Da sag ich Metal.
Metal. Okay, das ist interessant, weil Metal, also ich weiß, was Thomas für Musik hört. Ich weiß, dass er auch nicht Metal jetzt nicht schlecht findet, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz oben bei ihm, ehrlich gesagt. Ich bin dann jetzt eher in so einem, tatsächlich bin ich eher so im 6-7-Bereich bisher. Okay, ich habe noch zwei habe ich noch, aber die erste ist Sportart zum Selbstausüben.
Oh, okay. Fahrradfahren.
Okay, das ist sehr generisch, das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie gerne Thomas Fahrrad fährt. Ich weiß jetzt eher, dass Thomas wahrscheinlich relativ gerne Fahrrad fährt, aber das habe ich jetzt eher dadurch gelernt. Okay, und das Letzte, vielleicht hilft mir das noch ein bisschen. Social Media Plattform. Kannst du auch gerne sehr weit auslegen. Also für mich zählen da auch Dinge wie Tumblr, Pinterest oder sowas dazu.
Okay. Dann sag ich, schwierig, Reddit.
Reddit? Oh. Ich glaube, Thomas mag Reddit ziemlich. Okay, also, nochmal kurz Zusammenfassung. Wir haben als Politikerin Heidi Reichenick, was ich, glaube ich, relativ weit oben sehe. Musikgenre Metal auch in der oberen Hälfte, aber nicht ganz so weit oben. Sportart Radfahren selbst zum Selbstmachen, keine Ahnung. Und Social Media Plattform Reddit auch eher ziemlich weit oben. Das spricht für mich im Schnitt für 7-8. Es ist vielleicht ein bisschen lowballed, aber ich würde vielleicht 7 sagen. Okay, Thomas, lese auf. Ich log ein, 7.
Es war die 8.
Ah.
Aber war close.
Okay, ich glaube, das Metal hat es ein bisschen. Ich glaube, ich habe unterschätzt, wie gerne du Metal hörst. Ich hab dich dann mehr bei so. Aber ja, gut, 8 von 10, da ist auch schon ein bisschen Luft nach oben, das stimmt schon.
Ja, da war noch Luft nach oben. Also das ist wirklich.
Okay. Aber immerhin, also man sieht, so grob in die richtige Richtung zu kommen, ist relativ einfach. Genau die richtige Zeit zu haben, ist nicht so einfach. Also, ja, Thomas. Warte, nee, andersrum. Ich muss ja erstmal mir die Zahl ausdenken.
Genau. Thomas, also, ich mache jetzt die Kopfhörer weg.
5.
Okay.
Okay, ja, ich habe den Zuhörerinnen und Zuhörern meine Zahl gesagt. Und du darfst jetzt versuchen, sie zu raten.
Okay, ich habe mir auch Kategorien bereitgelegt. Leider war eine, die mit den Social Media Plattformen hatte ich mir auch überlegt.
Okay. Willst du dir trotzdem oder willst du noch eine andere überlegen?
Ich hab mir kurz was anderes überlegt. Ich mache die als letztes und dann schaue ich mir durch. Ich würde als von dir einfach wissen, ein quasi deutsches mediales Medium, also
ein deutsches mediales Medium.
Warte, das war doppelt gemoppelt. Deutsches Medium, also was wie die Tageszeitung oder News-Sender und zwar von, ja, deine Kategorie.
Okay, also Medium so auch im weiteren Sinne muss es nicht nur. Ja, okay. Ich glaube, das wäre die Frankfurter Allgemeine bei mir.
Okay, ein seriöses Medium, aber eher weiter weg von deiner politischen Einstellung. Ist ja eher Mitte rechts. Eine der noch wenigen normalen demokratischen rechten Zeitungen, ja, obwohl es auch gerade immer schlimmer wird.
Ich würde es jetzt relativ klassisch liberal-konservativ eigentlich einschätzen.
Ja. Genau, ja. Also ziemlich mittel würde ich einschätzen, aber gut. Ich weiß nicht, ob das total dumm ist. Aber meine nächste Kategorie ist von Dingen, die der Verfassungsschutz gemacht hat.
Dinge, die der Verfassungsschutz... Okay, doch, da gibt es eine relativ weite Spanne.
Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht.
Okay. Dinge, die der Verfassungsschutz gemacht hat. Okay, dann kriegst du jetzt auch eine dumme Antwort darauf. Dinge, die der Verfassungsschutz gemacht hat, auf meine Zahl dafür ist, den Verfassungsschutzbericht veröffentlichen.
Ich fühle das Mittelfeld. Die Skala ging ja von den NSU mit aufbauen
bis AfD-Einstufung.
AfD-Einstufung, ja. Aber einfach den Verfassungsschutz zu öffnen, weil quasi, ist natürlich gut, dass sie es machen, aber ist natürlich auch an sich nicht eine uneingebig gute Sache, weil da stehen auch manchmal sehr verzerrende Dinge drin. Mhm. Okay. Dann vielleicht was auch Mieses, aber ich dachte, es wäre vielleicht auch witzig. Nenn mir deinen liebsten AfD-Politiker.
Okay, also die Skala ist sozusagen 1 lehne ich komplett ab, 10 ist, also finde ich jetzt, muss ich nicht unbedingt gut finden, aber für
AfD. Man muss nicht gut finden, aber quasi für einen AfD-Feld ist einen in Ordnung.
Müssen es aktuelle AfD-Politiker sein oder auch zählen auch welche, die ausgetreten sind, mit dazu?
Ich lass mal Ausgetretene mit rein, weil sonst
okay.
Ist das vielleicht zu schwierig.
Ich glaube, dann würde ich, boah, das ist super schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Uff. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich so ein bisschen in Richtung Meuthen gehen, Jörg Meuthen.
Mhm. Okay. Ja, der war noch bis 2022, glaube ich, oder 21 in der Partei. Also noch ziemlich lange, aber quasi war so einer der letzten aus dem Nicht-Nazi-Flügel, der dann auch gegangen ist, weil dann die Partei nur noch voller Nazis war. Okay, ja, solides Mittelfeld, immer noch. Dann vielleicht schenke ich dir trotzdem dieselbe Frage mit der Social Media Plattform.
Okay. Social Media Plattform. Ich würde da Instagram nehmen.
Instagram. Mhm. Nor here nor there. Das ist alles so ziemliches Mitte, was du mir, alles mit, was du mir gegeben hast.
Ja.
Ja, es kann natürlich, sag mal, zwischen 4 und 6 ist, glaube ich, alles drin. Aber da kann ich echt schwer beurteilen.
Das ist der Feinschliff jetzt, das sind die Details. Die
ich glaube, also teilweise hätte ich mir eher schon gedacht 4. Aber gut, bei den Zeitungen ist gut, da ist noch viel Luft nach unten unter der FAZ, leider. Und Instagram ist eigentlich auch schon. Ich meine, das ist natürlich Meta, aber auch nice. Weißt du was? Ich mach's nicht zu kompliziert. Ich hau einfach in die Mitte von der Mitte und sag 5.
Stark.
Lock 5 ein.
Es ist genau 5.
Ja, war richtig. Ja. Geil.
Ich wollte extra mal 5 nehmen, weil immer wenn ich das spiele, nehmen alle Leute irgendwie immer 7 oder 8 oder 2 oder 3. Also es nimmt niemand irgendeinen der Extreme oder die Mitte. Deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist, gerade beim AfD-Ding fand ich es echt schwer, das zu sagen.
Ja.
Ja, aber okay. Wir haben sehr viel Interessantes über Thomas Liebe zum Radsport anscheinend gelernt, okay, merke ich mir.
Ich meine, ich arbeite im Homeoffice und ich radel manchmal gerne auf meinem Hometrainer.
Okay, das stimmt, da hatte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das mhm. Und ja, ich finde Jörg Meuthen einfach so mittelmäßig, wissen wir ja.
Man kann das positiv, wenn man ihn sagen kann, er war kein Rechtsextremist.
Ja, und auf allem auch, dass die Latte einfach auch nicht so hoch liegt. Das Ding ist, ich muss ja nach unten noch Plätze für die Höcke, Kras und Weidels lassen, deswegen.
Genau. Ja,
okay. Aber wir sind, apropos AfD, das ist super, wir sind schon weit fortgeschritten in der Folge, deswegen würde ich sagen, dass wir das Thema ein bisschen durch
Genius-Überleitung
durchspeeden müssen. Aber ja, es passt perfekt zu dem, was wir gerade zum Abschluss diskutiert haben. Die AfD ist ja mittlerweile sogar, wie wir halbwegs wissen, gesicherte rechtsextrem hochgestuft vom Verfassungsschutz. Sie war davor aber erstmal zum rechtsextremen Verdachtsfall hochgestuft worden und selbst dagegen lief ja noch ein Gerichtsverfahren. Dazu gab es jetzt ein Urteil und das Urteil haben alle so ein bisschen hingenommen, aber Thomas hat ein Detail darin entdeckt, über das er geschrieben hat, was euch auch sehr interessiert hat und von dem er jetzt noch ein bisschen erzählen wird.
Genau. Also, die AfD wurde ja jetzt im Mai als gesichert rechtsextrem hochgestuft. Der Verfassungsschutz setzt das zurzeit noch aus, weil dagegen geklagt wird. Aber aller Voraussicht nach ist das nur eine Frage der Zeit, bis auch das aufgehoben ist. Und dann ist es auch wieder immer noch offiziell. Aber genau, die Vorstufe vom Verfassungsschutz und gesichert rechtsextrem ist die höchste Stufe von 3.
Es geht nicht mehr drüber. Da sind literally.
Und. Ja.
Es geht nicht mehr drüber. Ich wollte nur ganz kurz sagen, es geht nicht mehr darüber, über dieses gesicherte Rechtsextreme. Da sind literally Nazi-Terroristen und alles. Es kommt nichts Höheres mehr. Das wollte ich nur noch mal
betonen. Genau, das ist das absolut Höchste und so weiter. Und das ist auch quasi, das ist sozusagen, wenn der Verfassungsschutz das sagt, dann sollte sich Politik überlegen, ob sie so eine Partei verbieten lassen sollte durch das oder beantragen sollte beim Bundesverfassungsgericht. Das ist quasi so. Beim Prozess in Münster von letzten Jahr, über den wir ja auch schon geredet haben, hatte der Vorsitzende Richter Buck gesagt, das ist der Rauchmelder der Verfassung, der schrillt. Ja. Und das war... Ja?
Ja, ich glaube, ich wollte genau das sagen, was du jetzt sagen willst. Es geht quasi darum, kurz einzuordnen, weil so viele Sachen passieren, so viele Verfahren, in welchem Zusammenhang Münster jetzt mit dem gerade steht.
Genau. Münster war die Berufung, also es funktioniert so, wenn der Verfassungsschutz stuft die AfD hoch, die klagt dagegen, erstmal mit Eilverfahren, dann setzt der Verfassungsschutz das aus, dann wird das Eilverfahren abgelehnt, dann ist sie rechtssichtig, dann klagt sie im Hauptsacheverfahren dagegen und wenn sie das verliert, dann ist das quasi gerichtsfest, dass die AfD dann hochgestuft ist. Dann kann die AfD eine Berufung einlegen, ein höheres Gericht, und wenn das scheitert, dann ist es auch egal, weil es schon vorher funktioniert hat. Und dieses Spiel gehen wir seit mehreren Jahren, zuerst als mit dem Prüffall, dann Verdachtsfall und dann gesichert rechtsextrem. Und jetzt ist quasi das Bundesverwaltungsgericht hat im Mai dann quasi die Beschwerde gegen die Hochstufung als Verdachtsfall abgelehnt.
Und das ist damit jetzt durch, das Thema. Das Einzige, was jetzt noch gerichtlich diskutiert werden kann, ist die Hochstufung zum gesichert rechtsextrem. Und das ist, warum ihr gerade so oft hört, dass das angeblich zurückgezogen wurde. Das stimmt nicht. Wir sind gerade im ersten Schritt dieses Verfahrens für das gesichert rechtsextreme eben in diesem Eilverfahren. Und weil Eilverfahren eben den Hintergrund haben, dass sie eben schnell gehen sollen, damit quasi unwiederbringbarer Schaden abgewendet werden kann. Deswegen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz sich jetzt erstmal bereit erklärt, solange diese Äußerung nicht zu wiederholen, damit nicht noch mehr Schaden entsteht, falls es abgelehnt werden sollte. Das wollte ich nur ganz kurz zur Einordnung. Aber darum geht es jetzt nicht in dem Artikel und in unserem Segment. Das wollte ich nur kurz als Kontext dazu.
Genau, sie hat es nicht zurückgenommen. Sie hat sich nur darauf geeinigt, dass sie es vorerst nicht laut sagt, sozusagen.
Der Kaiser ist nackt, aber wir zeigen erstmal nicht drauf. Das ist so die Haltung.
Genau. Und genau, was jetzt halt rauskam, ist halt, dass auch die Beschwerde, ein Beschluss vom Bundesverwaltungsgericht gegen den Verdachtsfall. Für viele Leute war das weniger interessant, weil das hatten wir schon. Das wurde schon in Münster letztes Jahr, da waren wir ja auch vor Ort. Also Philipp von uns, unserem Team war vor Ort und hat das auch angehört und so weiter. Und da hat das Gericht gesagt, ja, die sind ein Verdachtsfall. Oder beziehungsweise der Verfassungsschutz darf sie als Verdachtsfall einstufen. Mhm. Und die Beschwerde war 2 Tage eine Meldung und dann vorbei. Aber dann hat wieder Chan Jo-yeon, unser Anwalt im Twitter-Verfahren, der hat das eigentlich gefunden, weil der hat sich den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts durchgelesen und hatte da einen entsprechenden Post auf LinkedIn gemacht und später auch noch ein Video, aber das hat er mir dann auch direkt gesteckt, als er das rausgefunden hat. Er hat nämlich rausgefunden, dass dieser Beschluss, diese Beschwerde, die Ablehnung der Beschwerde von der AfD nicht einfach nur so eine Lappalie war, so einfach im Sinn, ja, komm, ihr habt da einfach nicht recht, tschüss. sondern die AfD hat sich ein Eigentor geschossen. Die hat nämlich explizit gefragt in ihrer Beschwerde, wenn politische Meinungsäußerungen von der Partei oder von einzelnen Personen in der Partei ausgegeben werden, ob die quasi für die ganze Partei sprechen und ob, wenn diese Forderungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen oder verfassungsfeindlich sind, ob man auch davon ausgehen kann, dass wenn Politiker einer Partei etwas fordern, dass die Partei das dann auch umsetzen wird, wenn sie an der Macht ist.
Was ein entscheidender Aspekt ist.
Genau. Ich meine, vielleicht denkt ihr euch jetzt gerade, hä? Was? Aber und das Bundesverwaltungsgericht hat das jetzt quasi auch beantwortet. Also was sie eigentlich hätte nicht bei der Einstufung als Verdachtsfall hätte machen müssen eigentlich, nur weil die AfD das explizit gefragt hat, weil sie so dumm waren. Also dieses Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, wenn eine Partei Dinge fordert, darf man davon ausgehen, dass sie sie auch umsetzen will.
Mit dem Hintergedanken, dass es auch fürs Verbotsverfahren interessant werden könnte. Denn fürs Verbotsverfahren ist es ja nicht nur wichtig, dass eine Partei diese Haltung hat, sondern auch, dass sie diese Haltung auch umsetzen möchte, was aus juristischer Sicht ein feiner Unterschied ist, aber was jetzt eben das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, wenn man das sagt, will man das auch umsetzen. Das reicht als Beleg.
Genau, weil, das ist nämlich deswegen interessant, weil wir hatten ja im Monat zuvor die Verhandlungen über das Verbot des rechtsextremistischen Magazins Kompakt. Und bei denen, das hat ja nicht geklappt, weil die haben zwar auch verfassungsfeindliche Sachen gefordert, wie dieses Thema Remigration, also die Vertreibung von Millionen Deutschen auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, also deutschen Menschen, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Aber als Magazin, als Zeitung konnte man sie nicht verbieten, weil das nicht quasi ihre einzigen Inhalte waren, sondern sie haben auch viele andere Sachen gesagt, die nicht verfassungsfeindlich sind und deswegen durfte man sie nicht verbieten. Und quasi viele haben geglaubt, das ist auch auf die AfD anzuwenden. Die AfD fordert ja nicht nur verfassungsfeindliche Sachen, ergo wird sie vielleicht auch nicht verboten werden können. Aber das ist halt falsch. Und das hat das Bundesverwaltungsgericht, also dasselbe Gericht übrigens auch wie im Kompaktfall, festgestellt. Wenn eine Partei, sag ich mal, auch nur eine verfassungsfeindliche Forderung hat, dann davon ausgeht, dass sie sie auch umsetzen will und dass sie dementsprechend halt dann auch verfassungsfeindliche Sachen umsetzen will und verfassungsfeindlich ist. Also das ist der Punkt.
Genau, und das
hat sie festgestellt.
Das ist ein wichtiger Baustein, den ihr auch Leuten sagen könnt. Ich lese immer wieder, dass Leute schreiben, das Compact ist ja nicht verboten worden, deswegen wird auch ein AfD-Verbotsverfahren sicherlich scheitern. Das sagen die Leute aber nur, weil sie sich nicht so viel damit beschäftigt haben, was auch okay ist, halt, das ist scheiß Jurasprache, das ist anstrengend. Aber Chanjo hat jetzt eben herausgefunden und hat für uns das herausgesucht, dass der entscheidende Baustein in genau diesem Urteil drinne steckt, dass es bei Parteien eben nicht so ist, wie es bei Zeitungen oder was genau Compact eigentlich ist, bei Vereinen ist, sondern dass Parteien eben von Natur aus noch ein bisschen anders funktionieren, was ja logisch ist auch.
Ich gebe euch mal ganz kurz Crashkurs, wann eine Partei verboten werden kann. Sie muss aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen und das Potenzial haben, diese Ordnung erheblich zu beeinträchtigen. Das ist quasi der Punkt. Das sind mehrere Aspekte. Einmal natürlich das aggressiv-kämpferisch, dazu kommen wir gleich noch, und das Vorgehen die freie demokratische Grundordnung. Das passiert, wenn sie gegen eines von drei Prinzipien verstößt. Also Rechtsstaatpotenzial oder Menschenwürde oder, was war das dritte? Habe ich jetzt gerade vergessen, sorry. Lies es in meinem Artikel nach.
Wir verlinken das
Genau, also das sind die drei Sachen. Und es steht bereits ziemlich eindeutig fest, dass die AfD gegen mindestens eines dieser drei vorsteht. Es reicht, wenn es eins von ist. Sie muss nicht gegen alle drei vorstehen. Also Innenminister Dobrindt hatte zum Beispiel gesagt, es müssen alle drei sein und das stimmt nicht. Da hat er schon öfter Fakes dazu verbreitet. Aber sobald man gegen eins von denen verstößt. Also in Münster zum Beispiel hat der Richter gesagt, die Muslimfeindlichkeit ist bei der AfD eindeutig belegt. Die AfD hatte zum Beispiel gefordert, dass Menschen mit Kopftuch nicht in öffentliche Gebäude reingehen dürfen.
Ja.
Also nicht quasi, dass Angestellte oder sowas das nicht tragen dürfen oder sonst so, sondern dass Leute einfach nicht das betreten dürfen. Also das ist ziemlich verfassungsfeindlich.
Und das verstößt eben gegen die Menschenwürde dieser Menschen. Das ist eine dieser drei Kategorien, die da angesprochen
genau,
ist.
Genau. Und im Falle vom Kompakt-Magazin hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das Migrationskonzept widerspricht auch gegen den Rechtsstaat.
Sogenannte Remigration, was ja oft rumgeht als Kampf.
Sogenannte Remigration, genau. Also dass die AfD, beziehungsweise das rechtsextreme Idee dahinter ist ja, dass man Millionen Menschen, also quasi jeden Menschen mit Migrationshintergrund, selbst wenn der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, nach dem Konzept von Sellner, aus dem Land vertreiben möchte. Er redet sogar von Ghetto-Konzepten in seinem Buch und so weiter. Also das ist richtig, das ist Nazi-Shit.
Ja.
Und die AfD hat sich diesen Begriff auch angeeignet. Weidel hat gesagt, wir wollen Migration. Sie haben das offiziell in den Wahlkampf aufgenommen. Also sie haben dieses Konzept mit aufgenommen. Und das Gericht hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eines, das widerspricht gegen die Kernprinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was bis jetzt immer noch gefehlt hat, und natürlich, dass die Partei das Potenzial hat, diese Ordnung zu beeinträchtigen, deswegen wurde die NPD damals nicht verboten. Sie hatte nicht das Potenzial.
Sie war nicht mal im Bundestag, also die hatten keine Chance,
sie umzusetzen. Sie wurden nicht gewählt, der Punkt gefehlt hat. Aber das trifft ja auf die AfD zu, die hat ja in Umfragen 25%.
Und sogar sowas wie vielleicht sogar irgendwann mögliche Regierungsoptionen, womit sie das dann offensichtlich umsetzen könnten.
Genau, also die können es aber umsetzen. Das Letzte, was gefehlt hat und wo auch viele Expertinnen und Experten noch kritisch waren, war dieses aggressiv-kämpferische. Auch da meinen manche, das muss Gewalt heißen und das ist nicht der Fall. Es muss nicht Gewalt heißen, obwohl es natürlich auch im Umkreis von AfD Gewalt und Terror gibt, wie wir auch zum Beispiel rausgesucht haben.
Es gibt auch AfD-Leute, die in der AfD sind, die für die AfD Mandate auf Kommunalebene hatten, die in dieser sächsischen Separatisten-Terrorgruppe zum Beispiel waren. Also selbst das mit der Gewalt ist mittlerweile gegeben auch.
Ja, aber Gewalt, physische Gewalt ist nicht notwendig. Nein, aggressiv kämpferisch kann halt auch genau das heißen, was das Bundesverwaltungsgericht jetzt der AfD oder attestiert hat, dass man quasi diese verfassungsfeindlichen Ziele quasi auch aggressiv, also quasi kämpferisch, man möchte sie umsetzen. Also das sind Forderungen, die man auch umsetzen möchte, auch wenn sie verfassungsfeindlich sind. Und da ist die Antwort vom Bundesverfassungsgericht halt sehr, sehr spannend, weil sie damit eigentlich quasi den letzten Haken an die Kriterien für ein Parteienverbot setzen würde.
Also wir sind jetzt rechtlich an dem Punkt, wir sind jetzt wenn CDU-Politiker haben das oft uns gesagt, wir würden es ja unterstützen, wenn es rechtlich sicher wären. Diese rechtliche Sicherheit ist jetzt gegeben.
Also technisch gesehen, ich meine, das Bundesverwaltungsgericht hat nirgendwo direkt gesagt, ah ja, ein AfD-Verbot ist richtig und so, aber in Summe haben mehrere Gerichte jetzt Dinge gesagt, die aufsummiert heißen würde, dass die AfD in ihrer jetzigen Form verboten werden könnte.
Genau, also ich meine, rechtlich sicher, dass die wirklich verboten wird, kann niemand uns geben und das ist auch gut so. Das ist so, dieses Verfahren soll ja dann nochmal selbst das aufarbeiten. Aber zumindest diese ganzen Vorstufen, diese Vorüberlegungen sind jetzt alle abgehakt. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal dieses Argument hört, von wegen, es ist ja noch nicht sicher, es ist so sicher, wie es werden wird. Es wird jetzt nicht mehr sicherer werden. Es gibt kein Upgrade, es könnte jetzt nur noch das bestätigt werden, was wir bisher wissen. Und
genau.
Und einen anderen Punkt, den ich noch anbringen wollte die ganze Zeit, es wird ja, viele Leute sind immer so enttäuscht von diesen Verfassungsschutzgutachten zur AfD, weil die sagen, na, da stehen ja nur irgendwelche Twitter-Zitate drin, toll, das hätte ich auch finden können, oder irgendwelche Facebook-Zitate. Das Ding ist aber, genau das ist der Punkt. Diese Dinge, diese Zitate sind überall, das sind die Aussagen, und wir haben ja jetzt gerade eben sehr ausführlich gelernt, diese Aussagen allein reichen schon als Beleg dafür, dass sie diese aggressiv-kämpferische Haltung vertreten. Diese Aussagen, das sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, grob zur Einigung, das sind diese Fakten, die dazu führen, dass die AfD, dass die Politiker das öffentlich in ihrer Position als Politikerinnen und Politiker äußern, diese Aussagen, das ist der Beleg dafür, den das Bundesverfassungsgericht braucht, um die AfD zu verbieten, oder den, was heißt braucht, das klingt so manipuliert, aber das Bundesverfassungsgericht eben dann dazu bewegen wird, die AfD zu verbieten, und deswegen ist es wichtig, dass die gesammelt werden. Wollte ich nur nochmal betonen, um zu zeigen, warum dieses bisschen langweilige Gutachten so wichtig ist gleichzeitig.
Genau, also diese ganzen Zitate zählen ein auf das Verbotskonto sozusagen. Und ja, das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht gesagt. Ob das Bundesverfassungsgericht das auch so sagen würde, weiß man nicht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das Bundesverwaltungsgericht Idioten sind, die da komplett andere Meinung haben als im Bundesverfassungsgericht. Es spricht vieles dafür, dass das Bundesverfassungsgericht das genauso sehen würde. Und es könnte sogar sein, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn die AfD jetzt wieder ein Eigentor sich schießen möchte, könnte sie, weil sie kann ja gegen, es war nicht ganz richtig, dass wir sagen, dass das Verdachtsfallding durch ist. Rein theoretisch kann die AfD noch eine Verfassungsbeschwerde einlegen und dann ans Bundesverfassungsgericht gehen damit. Und wenn dann das Bundesverfassungsgericht das auch bestätigt, was wahrscheinlich ist, dann hätte das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, dass die Voraussetzungen verbunden sind. Und dann könnte man ziemlich gut absehen, okay, wenn es hier sagt, dass das für das Verdachtsfall und die Einstufung, die Voraussetzungen erfüllt sind, wird es wahrscheinlich in einem Verbot ähnlich urteilen.
Also ein vorweggenommenes Verbotsverfahren sozusagen.
Und ja, außer uns und natürlich Chanjo hat das aber keiner erwähnt. Und ich finde, das sollten mehr Leute
sich bewusst
werden.
Das gehört in die Tagesschau, literally, weil das ist sehr entscheidend für die öffentliche Debatte über das AfD-Verbotsverfahren. Das ist ein sehr zentraler Punkt. Deswegen teilt unseren Artikel gerne weiter, sagen wir ganz uneigennützig. Oder von mir aus, wenn ihr Journalistinnen und Journalisten seid, schreibt einen eigenen Artikel darüber. Erwähnt uns nicht, das ist uns egal. Es geht uns darum, dass diese Fakten bekannt werden. Also bitte,
Content von uns,
macht, kopiert unsere Absätze, ist wirklich egal. Es geht einfach nur darum, dass es uns wichtig ist, dass es bekannt wird, weil das eben relevant für die Demokratie ist. Alright, wir sind schon wieder ziemlich weit drin jetzt, aber das war auch nochmal ein wichtiges Thema und es ist auch wichtig, dass wir das so aufarbeiten, so ausführlich. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon wieder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fast eine Stunde hier gefesselt mit unseren Worten natürlich nur. Nochmal ganz kurz von mir der Reminder zum Abschluss. Denkt bitte unbedingt daran, die Umfrage auszufüllen, die wir hier verlinkt haben. Es wird uns wirklich sehr helfen. Vielen Dank.
Ja, also danke, dass ihr bei unserer 13. Folge da wart, bei unserem einjährigen Jubiläum von unserem Projekt Podcast. Denkt, wie gesagt, nochmal an die Umfrage. Die ist in den Shownotes unter volksverpetzer.de/podcasts. Wir waren Freddy und Thomas. Wir hoffen, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns. Und ja, wie immer, folgt uns auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Und wer keinen Bock auf Social Media hat, der kann sich auch die App holen im App Store und im Play Store. Dort findet ihr den gesamten Content gebündelt, einschließlich jetzt seit kurzem unserer Faktencheck, Datenbank und der noch geileren Suche und Fake-Meldestelle und so weiter und so fort. Alle Links und Quellen zu unseren Artikeln, die wir in der Folge angesprochen haben, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Der Song im Intro und im Outro ist Vancouver von Deadline 54. Hört doch mal vorbei. Und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Volksverpetzer ist zu 100% crowdfinanziert. Unterstützt uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns, dass euch das nächste Mal zu hören.
Und die AfD ist eine gesichert rechtsextreme Partei. Bis dahin.
Ciao.
Volksverpetzer. Der Podcast.